Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer von euch hat heute Nacht geträumt? Okay. Das sind nur die Träume, an die wir uns erinnern. Denn es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir jede Nacht träumen. Wir träumen jede Nacht, mehrfach, aber an die allermeisten Träume können wir uns eben nicht mehr erinnern. Nur immer noch in die Träume, wo man dann direkt danach aufwacht. Und dann ist es ja oft so, dass man sagt, Träume sind Schäume. Manche Träume, die sind lustig, manche sind verrückt, manche sind beängstigend. Man spricht ja auch vom Albtraum. Und es gibt so Träume, die wiederholen sich immer wieder, die lassen uns gar nicht mehr los. Aber wenn man fragt, wovon träumst du, dann geht es eigentlich weniger um die Frage, was hast du jetzt heute oder in dieser Woche, was hast du in der Nacht geträumt, sondern wovon träumst du, dann ist das eher diese Frage, was hast du so für eine Vision für die Zukunft? So ähnlich wie bei Martin Luther King, I have a dream. Wo willst du hin? Was möchtest du erreichen? Was erhoffst du dir insgeheim? Und wir reden immer dann vom Traum, wenn es um das Optimale geht, das Nonplusultra. Manche, die träumen vom Traumurlaub, traumhafte Landschaft, Traumstrand, Traumhotel. Viele Männer wünschen sich das Traumauto. Junge Leute warten auf die Traumfrau, den Traummann. Und wer seine Ausbildung, sein Studium abschließt, der hofft, hoffentlich kriege ich den Traumjob. Und wenn Geflüchtete zu uns kommen, dann träumen die auch. Dann träumen die nämlich von einem besseren Leben. Und wir als Gemeinde, wovon träumen wir? Träumen wir überhaupt noch? Oder sagen wir resigniert, Träume sind Schäume. Und die, die noch träumen, für die ist dann die Frage, träumt ihr eure ganz persönlichen Träume? Oder ist dieser Traum auch so ein Teil von diesem großen Traum Gottes für uns Menschen? Früher hat man ja auch zu Träumen gesagt, es sind Gesichte oder Traumgesichte, weil man da etwas sichtet, was etwas erblickt, was ganz wichtig ist, was bisher verborgen war. Und wir haben es gerade eben gehört in dieser Schriftlesung, diesen berühmten und ganz besonderen Traum von Jakob. Wie Jakob diesen Zugang sieht, diesen Zugang zum Himmel. Gott zeigt sich ihm, als der Jakob in einer ganz erbärmlichen, hoffnungslosen Lage sich befindet. Er ist allein in der Wüste, fühlt sich elend und da auf einmal wird ihm deutlich, es gibt hier eine Verbindung zwischen dieser Welt und der Welt Gottes. Dabei ist der Traum selber gar nicht so entscheidend. Auch wenn dieser Traum natürlich die Fantasie anregt und viele Künstler haben natürlich dieses gemalt, ganz berühmt zum Beispiel Chagall, dieser Jakobstraum. Wichtiger ist aber außer diesem Traum, wer hat diesen Traum geträumt? Wichtig ist, was wird diesem Träumer darin wichtig und wer kommt ihm da eigentlich nahe? Wer hat geträumt? Das ist der Jakob. Und der Jakob wird in der Bibel als ein ziemlich abgebrühter, ja, gerissener Typ beschrieben. Und trotzdem, dass es in seinem Leben so viele Tricksereien, Betrügereien, Brüche gibt, spielt er in Gottes Plan mit seinem Volk und mit dieser Welt eine ganz entscheidende Rolle. Jakob kann auch übersetzt werden mit der Hinterlistige. Der Hinterlistige, schon im Mutterleib wird erzählt, dass er und sein Zwillingsbruder Esau, dass sie sich im Mutterleib gekappelt haben. Und als dann die Geburt kam und der Esau als erster auf die Welt kam, da hat der Jakob ihn quasi an der Ferse festgehalten. Und es war zeitlebens eine Rivalität zwischen diesen beiden. Extrem unterschiedlich. Und der Jakob, der Liebling der Mutter, der Esau, der Liebling des Vaters und jeder versucht mit so Tricks wie möglich fürs eigene Lieblingskind das meiste rauszuholen. Esau, der soll ja als Erstgeborener den Segen bekommen. Und dann kennen wir ja diese Geschichte, wie dieser Esau, der Jäger da vom Wald kommt und hungrig ist, weil er nichts gejagt hat. Und wie er dann, weil er so hungrig ist, für so ein Linsengericht sich seinen Erstgeburtssegen abschwatzen lässt vom Jakob. Und als dann noch der Jakob mit der Mutter, dem blinden Vater Isaak, nochmal mit einem Trick übers Ohr hauen und auch noch den letzten Segen wegnehmen, da ist klar, dass natürlich der Esau total auf 180 ist. Und er sagt, ich bringe den um. Ich bringe ihn um. Und er schwört Rache und deswegen muss Jakob fliehen. Die Mutter schickt ihn und sagt, geh weit weg, geh nach Haran, zu der Sippe des Bruders. Und dort kannst du auch nach einer Frau dich umschauen und Hauptsache, du bist mal in Sicherheit, bis sich der Zorn gelegt hat. Und das ist die Vorgeschichte von diesem Traum. Und deswegen ist der Jakob unterwegs von Beersheba, das zwischen dem Toten Meer und dem heutigen Gaza-Streifen liegt, nach Haran, so ein Grenzgebiet zwischen Syrien, Irak und Türkei. Und er ist da auf diesem Weg und es ist ein ziemlich gefährlicher Weg und vor allem er ist ganz allein. Ganz allein, Mutterseelen allein. Hinter sich der wütende Bruder, vor sich eine völlig ungewisse Zukunft. Und wenn es heißt, dass die Sonne untergegangen ist, dann kann man das auch doppeldeutig verstehen. Nicht nur, dass es jetzt quasi Abend geworden ist, sondern dass es auch ganz dunkel geworden ist in seinem Herzen, in seiner Seele. Es ist dunkel geworden. Nach seiner Flucht von zu Hause ist der Jakob inzwischen hart im Nehmen geworden. Man liest es ja so einfach, der nimmt sich einen Stein als Kopfkissen. Ich weiß nicht, wer von euch nachts mit einem Stein als Kopfkissen schläft. Keine Decke, kein orthopädisches Kopfkissen, ein Stein. Die meisten von uns könnten da wahrscheinlich gar nicht schlafen auf einem Stein. Und es ist verwunderlich, dass er trotzdem einschläft, aber wahrscheinlich war er eben auch so kaputt, so fertig von der Reise, von dem Marsch, dass er sogar auf einem Stein als Kopfkissen schläft und dann träumt er. Und ich habe mich gefragt, was hätten wir denn eigentlich zu diesem Jakob gesagt, wenn der uns diesen Traum erzählt hätte? Was hätten wir gesagt? Du Angeber, du Spinner, du musst zum Arzt gehen. Oder hätten wir gesagt, oh, so ein Traum, den hätte ich eigentlich auch gerne. Es ist ja ein unglaublicher Traum, den er da hat. Und durch diesen Traum bekommt nun auch dieses Leben von Esau eine ganz neue Wendung, eine neue Perspektive. Es kommt eine neue Zukunft in sein Leben hinein, etwas, wovon er nicht zu träumen gewagt hatte, nach dem, was geschehen war. Aber ich habe ja schon gesagt, das Entscheidende ist nicht der Traum an sich, sondern es ist natürlich wichtig, was wird in dem Traum über Gott deutlich. Und das ist schon traumhaft. Es geht auch nicht um die Frage, stimmt mit meinem Glauben vielleicht etwas nicht, wenn ich nicht auch solche Träume habe, solche wie der Jakob. In der Bibel sind Träume nur eine Möglichkeit, wie Gott zu Menschen spricht, nicht mehr und nicht weniger. Ja, es gibt in der Bibel einige göttliche Träume. Aber die Propheten in der Bibel machen auch deutlich, passt auf. Es gibt auch viele falsche Träume, falsche Eingebungen, falsche Propheten, die sich berufen auf ihre traumhaften Eingebungen. Ihr müsst schon genau hinschauen, was das da ist, was ihr als Traum erlebt. Der Jakob macht es nicht anders. Ja, er sieht etwas Unglaubliches. Er sieht eine Leiter zum Himmel. Und es ist klar, der Himmel, das ist natürlich der Ort Gottes. Da ist Leben in Fülle. Und dieses ist quasi wie so ein Sesam, öffne dich, was sich da vor ihm ereignet. Ein regelrechtes Hineinblicken ein Stück weit quasi so in den Vorhof des Himmels. Die unsichtbare Welt, die eigentlich uns umgibt, die wird plötzlich an einer Stelle sichtbar, bekommt einen Zugang, so ähnlich wie das, Dietrich Bonhoeffer gedichtet hat, ja, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und plötzlich erlebt er, hier ist Gott mir ganz nahe. Gott ist da, Gott begegnet mir. Mir an diesem Ort, in einer Wüste, mir in dieser Lebensphase, wo ich eigentlich nichts erwartet habe. Der Herr wohnt hier, sagt er, und ich habe es nicht gewusst. Und es ist für Jakob klar, dass Gott ihm jetzt so nahe kommt, dass muss sich jetzt auch auf dem weiteren Weg immer wieder zeigen. Nicht nur hier einmal an diesem Ort, sondern er sagt, wenn Gott wirklich real ist und da ist, dann ist er das nicht nur hier in der Wüste, sondern auch überall anders. Und deswegen, damit er das auch selber nicht vergisst und auch seine Nachkommen, gibt es ein äußeres Zeichen, er baut einen Altar auf. Und er verspricht und sagt, Gott, wenn du mit mir gehst, wenn du mich beschützt, wenn du mir hilfst, dann werde ich dir den Zehnten geben von allem, was ich künftig bekomme und erwirtschafte. Und dieser Jakob hat in diesem Traum vier Dinge, hat er eigentlich über Gott erfahren. Vier Dinge. Erstens, Gott begegnet uns trotz unserem Versagen. Gott begegnet uns trotz unserem Versagen. Gott begegnet Jakob dem Hinterlistigen. Gott zeigt sich ihm, bei dem so vieles im Leben schiefgelaufen ist. Gott zeigt sich dem Betrüger. Gott zeigt sich dem Sünder. Gott zeigt sich dem, der schwere Fehler gemacht hat, der krumme Wege gegangen ist. Und obwohl er so ein Mensch ist, finde ich das eigentlich so gnädig, dass er jetzt hier nicht keinen Albtraum hat. Dass Gott ihm da nicht Angst macht mit diesem Traum, nicht Strafe oder Rache verspricht, sondern sagt, ich habe noch etwas mit dir vor, Jakob. Das heißt natürlich nicht, dass Gott es gut findet, was er da gemacht hat, was er da betrogen hat zu Hause mit seinem Bruder und so weiter. Sondern der Jakob muss die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Er muss diesen ungemütlichen Weg weitergehen in der Wüste. Und Gott mutet es ihm auch zu, dass er irgendwann mit dem Esau konfrontiert wird, mit seiner Schuld, mit seinem Versagen, und er muss gucken, wie kann er sich mit seinem Bruder versöhnen. Das wird nicht einfach aus dem Weg geräumt. Aber trotzdem ist Gott gnädig und barmherzig und sagt, ich bin da und ich gehe mit dir. Gott begegnet gerade dem, der schuldig geworden ist. Gott begegnet uns trotz unseres Versagens. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo deutlich wird dieser bekannte Ausspruch, ne? Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Auch wenn wir versagt haben, auch wenn vielleicht in unserem Leben manches schief gelaufen ist und wenn wir merken, da gibt es Dinge, da bin ich nicht so stolz drauf. Das heißt nicht, dass mein Leben jetzt für alle Zeit verpfuscht ist, sondern Gott kann trotzdem mit mir zu seinem Ziel kommen. Das ist das Erste, was Jakob erkennt. Gott begegnet uns trotz Versagen. Und das Zweite, was der Jakob erkennt, ist, Gott möchte eine persönliche Beziehung mit uns. Jakob erkennt, Gott meint ihn ganz persönlich. Der hat vieles sicher gehört zu Hause, in seiner frommen Familie über Gott. Der Glaube gehört zur Tradition. Aber jetzt wird es ihm klar, Gott ist nicht nur der Gott vom Großvater und Großmutter und Papa und was weiß ich, sondern mein Gott. Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak, so spricht Gott zu ihm. Und das Land, wo du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, wo du hingehst, bringe dich in das Land zurück, ich lasse dich nicht im Stich, ich tue alles, was ich versprochen habe. Und das heißt, Gott wiederholt das und sagt, Gott sagt, ich habe schon zu deinem Großvater gesprochen. Ich habe mit Abraham gesprochen, ich habe mit Jakob gesprochen, ich habe denen Versprechen gegeben für sie und ihre Nachkommen. Und das werde ich jetzt ganz neu wiederholen und bestätigen und bekräftigen. Und Gott hat ein persönliches Interesse an Jakob, Gott hat ein persönliches Interesse an uns. Und das ist so entscheidend und wichtig, dass wir das wissen. Wir sind nicht allein auf uns gestellt, Gott verlassen in dieser Welt, sondern es gibt eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Himmel und Erde. Jakob spricht vom Tor des Himmels. Für ihn scheint das eben an diesem Ort ganz zum ersten Mal so richtig greifbar, wo er dann eben auch diesen Altar baut. Und er nennt diesen Ort Bethel. Das heißt auf Deutsch übersetzt Haus Gottes. Er sagt, das ist hier für mich das Haus Gottes. Hier ist das Tor zum Himmel. Für uns als Christen ist das Tor zum Himmel nicht ein besonderer Platz, nicht ein Wallfahrtsort, kein Gebäude, sondern für uns ist es eine Person. Jesus ist gekommen, hat die Tür geöffnet vom Himmel. Jesus sagt einmal, ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt, durch Jesus haben wir an jedem Ort, zu jeder Zeit Zugang, direkten Zugang in den Himmel, den Zugang zum Vater. Und so sehen wir gerade auch bei Jakob, dass Gott sich eben nicht damit begnügt, mit einer frommen Tradition. Fromme Eltern, Großeltern, die sind ein unglaublicher Segen. Es ist ein Segen, wenn Menschen Eltern haben, Paten haben, Großeltern haben oder Tanten, Onkels, die für sie beten, die sie segnen, die biblische Geschichten erzählen. Ein großer Segen. Aber das Entscheidende ist, dass Gott sagt, ich möchte mit jedem eine ganz persönliche Beziehung haben. Und zwar völlig egal, was die Vergangenheit ist. Ob wir aus einem frommen Elternhaus kommen, aus einer frommen Tradition wie dieser Jakob, oder ob wir aus einem ganz unkirchlichen Elternhaus kommen, vielleicht sogar atheistischen Elternhaus. Gott möchte uns begegnen, eine Beziehung zu uns und möchte, dass wir erkennen, dass er einen Plan hat für unser Leben, dass er etwas mit uns vorhat. Und das ist das Zweite, was er erkennt. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu uns. Das Dritte, was der Jakob erkennt, ist, Gott begleitet uns. Gott verspricht, ich will bei dir sein, wo du hingehst. Du musst deinen Weg schon gehen. Ja, klar, aber ich bin dabei. Und das heißt auch, ich bin dabei in der Wüste des Lebens. Ich bin dabei in der Krankheit. Ich bin dabei im Alter. Ich bin dabei in der Trauer. Ich bin dabei im Leiden, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Und auch dann, wenn ihr wieder vielleicht dann irgendwann versucht, euer Leben selber in die Hand zu nehmen, weil ihr nicht so ganz vertraut, dann bin ich da. Denn so war es ja auch beim Jakob. Auch danach gab es ja noch manche Abirrungen in seinem Leben. Da war nicht alles so wunderbar und toll, wie man sich das vorstellt. Gerade als er später zu dem Wiedersehen mit seinem Bruder Esau kommt, da schickt dieser Jakob seine Familie und seine ganze Dienerschaft als Vorhut voraus. Man könnte auch sagen, als Kanonenfutter. Ja, der hat gedacht, der Esau, der nimmt jetzt Rache. Soll er sich erstmal meine Diener und Familie vornehmen? Ja, da wird auch deutlich, da ist nicht viel mit Gott vertrauen. Und trotzdem sagt Gott zu dem Jakob, ich bin bei dir und ich begleite dich. Auch wenn er ein Zeitlebens ein gerissener Typ bleibt und einige Dinge tut, die nicht so gut sind. Er muss seine Wege gehen, ja, so wie wir, aber Gott ist bei ihm. Und das gilt für uns natürlich in ganz besonderer Weise, seit Jesus den entscheidenden Weg für uns gegangen ist, nämlich den Weg ans Kreuz, um unsere Schuld wegzunehmen und den Weg durch das Grab an Ostern, um den Tod zu besiegen und den Weg frei, endgültig frei zu machen in den Himmel. Gott begleitet uns. Und das Vierte, was Jakob erkennt, Gott verändert und Gott gebraucht uns. Gott verändert und gebraucht uns. Er merkt, Gott begegnen ist kein harmloses Erleben, sondern was er da erlebt, das schüttelt ihn richtig durch. Denn er sagt, es ist furchterregend. Furchterregend. Und ein paar Kapitel später wird es dramatischer, als er dann am Flussufer dieses Jabok-Flusses eine Nacht lang mit Gott ringt, mit dem Engel Gottes, schließlich eine Hüftverletzung davonträgt und hinkt und von da an leben muss als ein Gottesstreiter mit Behinderung. Und da wird deutlich, Gott begegnen, das kann aufrüttelnd sein. Das ist nicht immer nur erbaulich und erhebend und beglückend, sondern das kann manchmal richtig furchteinflößend sein. Denn er sagt, Gott wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Und es erfasst ihn eine heilige Ehrfurcht und ein Schauer. Es rüttelt ihn auf. Und dann spürt er aber auch, das ist jetzt nicht damit getan, ich kann jetzt nicht nur sagen, ich habe hier diesen Traum und diese Erfahrung, sondern jetzt muss was in meinem Leben passieren. Und jetzt muss ich das deutlich machen. Und dann stellt er eben zumindest einen Stein auf, Gott, einen Altar, Bethel, Haus Gottes. Das ist die erste Konkretion. Ich möchte mich immer wieder daran erinnern und auch die anderen sollen erinnert werden, es gibt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und mit diesem Altar hat er seinen Traum nicht nur geerdet, sondern er hat auch den umgekehrten Weg eröffnet, dieser Altar. Er soll für ihn auch quasi sowas sein wie eine Verbindung mit dem Himmel, quasi so ein Terminal zum Einchecken Richtung Gott. Und wenn wir vorher gesagt haben, dass es seit Jesus keinen besonderen Ort mehr braucht, keinen heiligen Ort, um mit Gott in Kontakt zu kommen, so kann man trotzdem aber auch sagen, ja, auch als für uns Christen ist eine Kirche, ein Gemeindehaus, ein Gottesdienst eine Hilfe, um Jesus, um Gott persönlich zu begegnen. Und das ist auch unser Wunsch für euch als Konfirmanden, dass ihr das erlebt in diesem kommenden halben Jahr, Konfirmandenunterricht, aber auch immer wieder hier in den Gottesdiensten, Jugendgottesdiensten, Konfi-Wochenende, dass ihr ermerkt, ja, Gott ist real, Gott ist erfahrbar, Gott hat an mir, an jedem von euch persönlich Interesse. Und vor allem für die Eltern und Familien der Konfirmanden einfach, möchte ich das einfach mitgeben. Kommen Sie doch einfach in diesen nächsten Wochen, Monaten immer wieder hierher, sonntags nach Bethel, ins Haus Gottes. Und dann seien Sie mal gespannt, was Sie dabei erleben. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses traumhafte Erlebnis von Jakob zeigt uns, Gott will nicht strafen, sondern uns seine Nähe zeigen und schenken. Und es geht nicht um fromme Tradition, sondern es geht um eine persönliche Beziehung. Und vor allem durch Jesus, da wird der Himmel geöffnet. Und er will uns auch für seinen Dienst gebrauchen, uns begleiten in schwierigen Situationen. Und dabei dürfen wir nicht vergessen und auch nicht überrascht sein, wenn manchmal die Begegnung mit Gott aufrüttelt. Denn es soll sich was ändern in unserem Leben. Und zwar so, dass auch andere einen Zugang zu Gott finden. Ich habe eingangs gefragt, wovon träumen wir als Gemeinde? Träumen wir überhaupt noch oder sagen wir resigniert, Träume sind Schäume? Und die noch träumen, träumt ihr eure ganz persönlichen Träume? Oder ist es ein Teil des unendlich großen Traums Gottes für uns Menschen? Welche Träume sind jetzt in dieser Zeit dran? Und das ist einfach so eine Aufgabe auch für uns als Gemeinde, dass wir darüber nachdenken und auch Gott fragen und schauen, wo ist der Himmel offen? Wo ist jetzt gerade der Himmel offen, auch hier bei uns, in Öschelbronn, in Niefern? In Jesus begegnet uns Gott, der uns eine Nähe schenkt, der da ist, uns begleitet, der herausfordert, gebrauchen will, damit noch viele Menschen den Wunsch haben, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Und alle Träumenden sagen Amen.